Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Wir müssen reden, und zwar über den Unfall beim Ocean Race in Kiel am vergangenen Sonntag. Für alle, die es nicht gesehen haben, und das sind nur wenige Segler, nur eine Meile nach dem Start krachen Ala Grande Mapai und Team Holcim zusammen. Und viele waren sich schnell einig, wer die Schuld trägt. Denn es sah sehr nach Le Folouf aus. Die Frage klärt jetzt eine internationale Jury. Sie wird es aber nicht ganz leicht haben, denn so klar scheint die Lage nicht zu sein. Wir sprechen hierzu mit Tim Kröger, selbst altgedienter Ocean Race Teilnehmer. Tim hat das Rennen live kommentiert und war am nächsten dran. Tim, ich fall mal mit der Tür ins Haus. Wer ist schuld?
Wenn das so einfach wäre, also es ist wirklich nicht einfach. Ne? Es muss wirklich eine internationale Jury klären, die ist auch schon zusammengesammelt worden. Und ich habe das jetzt auch gesehen aus mehreren Perspektiven und im Grunde genommen, also Ala Grande Mapai hat da, würde ich mal sagen, die schlechteren Karten, weil die haben Holcim PRB einfach gar nicht gesehen. Das würde ich jetzt mal so in den Raum stellen.
Genauso habe ich das auch gesehen. Also ich saß an dem gleichen Tag im ZDF-Schnitt und habe einen Beitrag fürs Heute-Journal gemacht und wir haben uns die Bilder immer wieder angeguckt, also bestimmt 50 Mal hin und her. Und es gibt diese eine Szene, wo der Skipper Ambrogio Beccaria voll erschrocken sieht, dass plötzlich ein Boot neben ihm ist und den Ausleger rumreißt. Und das ist für mich der klare Beweis, dass er ihn nicht gesehen hat, oder?
Ja, also es ist ja auch so, es beginnt ja schon mit der Segelkonfiguration. Also Ambrogio PRB hatte ein etwas kleineres Vorsegel oben, den sogenannten Fractional Code Zero. Also das ist auch ein großes Raumschutzvorsegel, was aber nicht bis in die Mastspitze geht, sondern ansetzt oben dort, wo das Vorstag auch ansetzt. Und Ala Grande Mapai hatte eben das ganz große Besteck ausgepackt, also den großen Code Zero, der bis wirklich, also es ist im Grunde genommen, es ist das größte Raumschutzsegel, was man setzen kann auf so einer Imoca.
Ja.
Damit hast du natürlich bei 20 Knoten in Böen 25, die wir hatten in der Strander Bucht an dem Tag, an dem Sonntag, hast du natürlich ganz schön Druck auf der Lampe, ne? Und darüber musst du dir auch im Klaren sein. Und wenn du so viel Druck hast, die Tendenz ist immer natürlich abzufallen, also das Boot vom Wind wegzudrehen, tiefer zu fahren, wie wir beim Segeln sagen, um einfach Druck aus dem Boot rauszunehmen. Und durch das große Segel ist aber deine Sicht nach Lee auch etwas eingeschränkt. Und das macht die Sache natürlich dann extrem schwierig. Und die haben einfach da den Überblick verloren, dass so eine Holcim PRB unter denen noch in Lee ist. Und die hatten, glaube ich, auch ein kleines Problem, also Holcim PRB.
Ja, absolut.
Weil die sind auch verhältnismäßig unkontrolliert angeluft. Und damit rechnet man so direkt auch nicht eigentlich. Aber auf der anderen Seite muss man mit solchen Sachen natürlich auch rechnen. Und also wie die Jury das entscheidet, das wird sehr komplex natürlich. Aber die werden sich auch viele, viele, viele Aufnahmen angucken. Aber aus meiner persönlichen Sicht hat Ala Grande Mapai da schon eher die schlechteren Karten.
Warten wir es ab, genau. Wann rechnen wir mit der Entscheidung?
Also die Jury wird nach oder in Cartagena nach der zweiten Etappe zusammentreffen. Und ich weiß nicht, ob sie es online machen oder ob die Leute dann alle zusammengesammelt werden. Das kann auch sein. Aber dann wird es dann verhandelt werden.
Okay. Wir gucken nochmal auf diese Situation, ja? Also man sieht, dass die Holcim plötzlich anluft und du hast live kommentiert und du hast wohl gehört über den Bordfunk, dass jemand gesagt hat, er kann die Leine nicht loswerfen. Erzähl uns das mal.
Also es gab einen Schuss von, also ein kurzes Videobild von Unterdeck. Und da stand eben Alan Roberts an der leewertigen Winch unter Deck. Die Segel werden ja von unter Deck getrimmt. Und er lief nur, I can't ease, also ich kann nicht aufvieren. Das heißt, er hatte einen Überläufer, also die Schot, die er da in der Hand hielt, die war beklemmt offenbar. Und er konnte sie nicht aufvieren. Ich nehme mal an, Rosalind Kuiper, die war in Louvre und hat wahrscheinlich das Großsegel getrimmt, weil natürlich, klar, der dann in Lee ist, der trimmt das Vorsegel, so würde ich es zumindest davon ausgehen, weil er dann natürlich den Blick auch durch die Fenster oben hat, wie das Segel steht und getrimmt ist. So, und wenn der natürlich nicht aufhören kann und da kommt eine Bö, ja, dann schmiert das Boot natürlich relativ zielig ab, ne? Also das ist die eine Sache. Und die andere Sache, wie man auch sehen kann bei einigen Bildern, ist, dass wahrscheinlich der Neigekiel der Holcim auch nicht neutral war, sondern eher leicht nach Lee gekantet. Und das ist in Kombination natürlich auch eine, ja, das ist eigentlich Worst-Case-Szenario, ne? Also
genau.
Der Druck kann nicht aus dem Boot raus, die Segel können nicht aufgefiert werden, der Kiel ist auch noch in Lee und dann schmiert die Kiste natürlich nach Luv ab und dann hat man so eine Art Sonnenschuss, der allerdings sehr, sehr langsam und gemächlich passierte und nicht hektisch und überraschend. Mhm. Alagrande Mapai war da noch relativ weit hinter denen. Das waren noch 3-4 Bootslängen. Also es war eine relativ große Distanz. Die haben aber munter ihren Kurs weitergehalten.
Und konnten die eben wegen ihres Vorsegels nicht sehen. Absolut ja. Nicht. Das Vorsegel geht fast bis aufs Wasser runter.
Davon ist halt auszugehen. Aber wie gesagt, viele Leute haben dann auch kommentiert, Ausguck in Lee. Man muss einen Ausguck in Lee haben. Also die Leute waren noch nie auf so einem Boot. Ich meine, selbst bei normalen Regatten, wenn wir mit normalen Booten segeln, die zum Beispiel einen Bugspriet haben und ein Gernika, also ein großes Vorsegel, wenn wir dann in Luv um die Tonne gehen, dann haben wir auch das Problem, wenn wir vor allen Dingen, wenn wir mit anderen Booten auf der Bahn segeln und dann noch sozusagen eine kleinere Klasse, kleinere Boote auf der gleichen Bahn segeln, die nach uns gestartet sind. Die kommen dann natürlich am Wind an, wenn wir vorm Wind runterfahren. Und wenn du dann oben um die Lufttonne fährst, dann musst du vorher dir mal Gedanken machen und vorher mal gucken, wo ist denn jetzt unsere beste Spur, weil die können wir gleich gar nicht mehr sehen. Weil man kann um so ein Segel nicht herumgucken. Es geht gar nicht. Es ist technisch nicht umsetzbar. Bei uns kommt es dann natürlich auch darauf an, also wenn du normale Regatten segelst mit Kielbooten, dann, ja, du weißt ja, wenn du Wegerecht hast, okay, dann kannst du durchziehen, dann müssen die anderen halt aufpassen, aber wenn du dann ein Manöver machst und kein Wegerecht mehr hast auf deinem Vormwindkurs, dann musst du halt die Augen aufhalten. Da können eventuell Boote ankommen. Und diese Boote haben auch Kameras, die haben natürlich auch so eine Mastkamera, die haben ja diese Oscars, Kameras oben im Masttop. Aber 4 Leute segeln das Boot. Zwei Leute waren an Deck, also auf Alagrande Mapai, genauso wie auf Holcim. Einer steuert, einer guckt, so gut er kann. Die anderen beiden sind unter Deck und trimmen die Segel. Und eigentlich der guckt, sagt eigentlich mehr den Segeltrimmer an und guckt im zweiter Instanz, ob die Bahn frei ist. Ne? Also so ist das normalerweise. Und da sind viele, viele Kleinigkeiten eigentlich ineinander gegriffen, die so nicht hätten ineinander greifen sollen.
Genau.
Es ist katastrophal, auch was dabei rausgekommen ist. Und ja, was soll man da groß zu sagen? Ne? Ist doof.
Ja, auf jeden Fall. Sag mal, so ein Überläufer, ne? Der ist natürlich jedem Segler irgendwann schon mal passiert. Aber ich denke, solchen Rennmaschinen, solchen Oberprofis, wie kann das passieren?
Ja, das kann passieren, denn wenn so ein Segel ausgerollt wird, ne, dann rauscht der Furler meistens auch durch und dann hast du ganz schön viel Lose auf der Schot, die du erstmal von Hand durchholen musst, ne. Und da kann es natürlich sein, dass so eine Schot mal anfängt zu springen. Und wenn die springt oder wenn die aus der direkten Schusslinie auf die Winch rauskommt, dann kann das sein, dass du einen Überläufer dir da reindrehst. Das kann passieren. Also das passiert. Das haben wir selbst beim America's Cup gehabt. Wenn du da Matchracing hast und du machst eine hektische Wende und dann kannst du nur noch dicht nehmen. Und auf dem Cup-Boot, dann nimmst du nur noch dicht. Dann kannst du zwar nicht mehr vieren zum Trim und dann wartest du im Grunde genommen auf die nächste Wende und die nächste Wende ist dann die mit dem Messer. Dann schneidest du die Schot ab und dann wendest du durch und ziehst natürlich dann die neue Schot an und dann wird ganz schnell eine Ersatzschot geschoren. Und wieder an das Segel angebaut. Das ist uns beim Cup auch schon passiert. Das passiert jetzt nicht dem Fahrtensegler und dem Profi nicht. Also es passiert auch dem Profi. Man muss sich immer vor Augen halten. Bei den Profis passieren viele Sachen viel, viel schneller und viel, viel dynamischer. Und da können solche Sachen auch mal passieren.
Ja, ja. Völlig klar. Und die sind natürlich auch unter völlig anderen Stressbedingungen, als wir es sind, wenn wir gemütlich um die Welt segeln.
Das Entscheidende ist aber immer, ne? Wie du mit solchen Situationen umgehst, was machst du dann? Und das ist das, was den Amateur vom Profi unterscheidet. Der löst Probleme ganz schnell. Und der steht da nicht da und hat die Hände vorm Kopf und sagt, Hilfe, Hilfe, das Ende der Welt ist nah. Mhm. der sagte einfach, okay, ist jetzt hier nicht gut. Wir können das Segel noch trimmen. Ich kann zwar nicht vieren, aber ich kann auch dichter nehmen. Ich kann noch ein bisschen trimmen. Und wenn wir dann wenn wir den nächsten Move machen müssen, dann kommt das Messer raus. Fertig ist der Lack. So einfach ist das.
Ja, ja,
also
der,
das unterscheidet dann eben den Routinier von dem das zweimal in seinem Leben passiert.
Mhm. Was lernen wir alle, beziehungsweise dann natürlich auch das Ocean Race aus dieser ganzen Geschichte? Weil es gab ja auch Stimmen, die gesagt haben, dass die zuschauenden Boote viel zu nah dran waren. Das sehe ich aber eigentlich nicht so.
Nein, das ist natürlich auch, da sind zwar Boote direkt neben Mapai, aber das sind die Marshallboote, die Wasserwacht und die Wasserschutzpolizei. Das sind RIPs. Die sehen auch, wo die lang fahren, und die können ganz schnell weg. Die sind ja dafür da, die Zuschauerboote unter Kontrolle zu halten. Also Platz war da reichlich. Und auch, dass du sagst, für die Linie sei zu kurz gewesen. My goodness. Also für 7 Boote fand ich die Linie ganz schön lang. Also das muss man sich ja auch mal, man muss sich ja auch eins mal vor Augen halten. Also 2 Boote crashen ineinander. Einer hat ein Problem an Bord, schmiert ab, ist sozusagen als Hinderniswagen auf der Bahn. Der andere crasht da rein. Die anderen 5 Boote fahren einfach los. Ja, also sorry, aber wo ist denn da jetzt das große Problem mit der Linie und mit dem ganzen Kram? Das ist ja, ne, ich meine, die anderen haben es auch geschafft. Und wenn man sich mal den Start von Akea Paprec und auch von Biotherm anguckt, die Jungs sind top gestartet. Die hatten das richtige Besteck drauf, die hatten die richtigen Segel drauf, die haben mit ihrem Working Horse, also mit dem Arbeitspferd, mit der J2 sind die gestartet, und die sind da aus dem Start rausgedonnert, erste Sahne. Also besser geht's nicht.
Mhm.
Boris war ein bisschen hinten dran, weil die hatten aber, glaube ich, auch ein Problem. Die hatten irgendwie ein Problem mit ihrem Foil. Da war irgendwie ein kleiner Haker, und die konnten auch nicht aus den Startblöcken so wirklich rauskommen. Aber die anderen sind perfekt gestartet. Alagrande Mapai fährt da rum mit den größten Segeln, die sie haben können, bei 20 Knoten Wind. Wo man sich auch fragt, na, weiß ich nicht.
Ja, ein bisschen übertackelt, ja.
Aber gut, die werden sich auch was dabei gedacht haben, ne? Also, zumal, witzigerweise, als sie dann durch das Wertungstor waren und weitergefahren sind, hat der Wind ja eher noch zugenommen. Das hätte man ja auch alles sehen können. Also, wenn man sagt, oh, der Start, das ist ja so gefährlich und so weiter und so fort. Ich meine, es gibt bei den Imokas eigentlich auch so 2 Schulen, die langsam sich immer stärker verweben und vermengen. Die einen sagen, oh, wir starten eher einen Marathon, da kann ich auch 5 Minuten später starten, etc. pp. Und die anderen sagen, ich will hier eine Regatta segeln und ich will gleich von vorne an mit dabei sein.
Ja, das ist ja schon wie eine Regatta ausgelegt gewesen, ne? Das Rennen. Einfach weil du nach ein paar Minuten schon deinen ersten Punkt einfahren kannst oder nicht.
Aber das ist part of the game. Wo ist das Problem? Andere kriegen es auch hin. Und derjenige, der es nicht geschafft hat, der sagt dann, ja, Linie viel zu kurz und ganz viele Zuschauerboote. Naja, gut, also aus der Situation heraus, nach dem Crash, ein Interview gleich auf dem Dock, dass man sich da versucht zu exkulpieren, das ist doch klar. Das ist völlig verständlich. Ich meine, der Mann, Beccaria, der stand auch voll unter Schock, ne? Also der war wirklich.
Ja, total.
Da bist du auch, ich meine, die hatten vorher auch vor dem Ocean Race schon einen Schaden gehabt mit ihrem Mastfuß an dem Boot. Mhm.
Und kam ja in letzter Minute in Kiel an auch, ne? Also da lief ja schon ganz viel schief im Vorfeld. Das ist ja so bitter alles, ne?
Da hast du schon, du bist schon gerade den steilen Berg erklommen und bist guter Hoffnung, dass du jetzt ein vernünftiges Rennen segeln kannst, und dann passieren solche Sachen. Das ist natürlich wirklich mehr als ärgerlich. Und dass die Jungs auch heiß waren und gut starten wollten und auch schnell über die Linie wollten, ich meine, das zeigt letztlich auch ihre Segelwahl.
Ja, absolut, absolut. Es gibt auch ein spannendes Interview von Rosalind Kolper, auch direkt nach der ganzen Geschichte. Und sie ist da völlig cool und entspannt und sagt, ja, wir müssen das jetzt mal analysieren. Also die scheint sich komplett sicher gewesen zu sein, dass sie eigentlich, es lief viel schief, aber nichts, was man ihr vorwerfen könnte. So wirkte sie auf mich, als ob sie ganz sicher ist. Nee, mein Ding war das nicht.
Nein, die waren auch wirklich sehr, sehr abgeklärt. Ich war ja dann auch noch unten am Steg, als die wieder reinkamen. Und der Teammanager von Holz im PRB, Sepp Koll, das ist ein guter Freund von mir. Wir haben zusammen im französischen America's Cup Team gesegelt 2003, und er kam dann auch gleich zu mir und sagte, oh, wir brauchen eventuell deine Hilfe. Ich habe gesagt, ja, okay, lass uns mal hier ein bisschen Fahrt aufnehmen, dass ihr hier mal weiterkommt. Ne? Ein Loch im Boot ist immer schlecht. Und aber die waren da auch schon relativ abgeklärt, ja. Aber waren noch nicht so ganz sortiert, wie sie nun die Reparatur angehen. Und selbst die anderen Teams, also Holly Kova, die Managerin von Boris, die hatte auch schon bei Knirim Yachtbau angerufen auf der Werft und hatte gesagt, da könnte was kommen, aber also die Holcim-Leute wussten das noch gar nicht. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt muss mal hier ganz schnell was passieren.
Aber das Loch ist gestopft, ne?
Ja, ich habe dann so ein bisschen intensiv mich auch darum auch gekümmert, habe Steffen angerufen, weil das Problem ist auch, dieses Boot, das fährst du ja nicht einfach so zur Werft, ne? Du brauchst einen Lotsen, um in den Kielkanal reinzukommen, in den Nord-Ostsee-Kanal, weil die sind tiefgangsbeschränkt. Der Lotse muss bestellt werden, da muss erstmal auch ein Lotse zur Verfügung stehen. Dann brauchte man noch jemanden, der sozusagen die Struktur prüft, also jemand, der diese sogenannten NTD macht, also diese Non-Destructional Test mit Ultraschall. Alle, die können volle Fahrt voraus und Lotse ist in der Stunde da und dann ist Aufsitzen angesagt. Dann geht das sofort in den Kanal, weil hier am Steg könnt ihr gar nichts machen, könnt ihr komplett vergessen. Und in 2 Stunden ist der NTD-Mann da auf der Werft und dann geht's los. So, und die haben auch mal gesagt, ja, okay, geht los. Und das war sehr geschmeidig, sehr einfach, sehr professionell.
Wow, ja, super.
Gerade von Holcim-Seite. Die haben alles sofort gleich auch realisiert, weil da sind auch Leute im Team, die wissen auch, wie man dann Probleme umsetzt und Probleme angeht. Ne? Also wie man dem Problem habhaft wird. Und deshalb, weil das auch so ist, strahlt Rosalind Kolper in ihren Interviews auch so eine unglaubliche Stärke aus, weil da gibt's halt sehr, sehr gute Leute in dem Team.
Wie geht's denn jetzt weiter für beide Boote?
Naja, also auf geht's, kann ich nur sagen. Die gehen jetzt durch den Kanal und werden alles dran setzen, das Rennen wieder aufzunehmen. Und die Boote sind im Prinzip fertig. Also jede Minute zählt und deshalb hatte ich schon am Sonntag auch so intensiv darauf gedrängt, dass die mal zur Werft fahren, weil das ist das Wichtigste. Jede Minute zählt. Dann können die gleich losracen bis nach Portsmouth. Und hoffentlich schaffen sie das. Also alle Daumen sind gedrückt. Man kann nur hoffen, dass sie es schaffen. Aber die racen im Grunde genommen von Brunsbüttel bis nach Portsmouth und dann geht es gleich weiter nach Cartagena.
Lass uns noch ganz kurz über alle Grande Mapai reden. Was hatten die denn für Schäden? Die können ja eigentlich nicht so schlimm gewesen sein, oder?
Naja, nicht so schlimm. Also das Problem ist, die haben ihre Decksaling, also den Outrigger, mit dem der Mast verstärkt ist, wo diese Kabel dran sind, die den Mast halten. Diesen Outrigger, ihren Steuerbord, also den rechten Outrigger, haben sie bei Holcim PRB halt in den Rumpf reingesteckt. Und diese Kabel, die da dran sind, die sind aus hochfesten Fasern und haben so einen Mantel drüber. Und wenn du das Ding natürlich in so ein Carbonloch reinschiebst oder da ein Carbonloch mitmachst, da gibt's natürlich extrem viele scharfe Kanten. Und das musste auch kontrolliert werden. Und auch das wurde dann ausgetauscht, meines Wissens. Und auch der Outrigger, der natürlich plötzlich gigantische Kräfte aufnehmen müssen, als er das Loch da reingepiekt hat bei Holz im PRB.
Ja, Wahnsinn. Und überleg mal, da hätte einer gesessen.
Naja, das wäre schon sehr fatal gewesen. Ja. Da muss man auch sagen, bei dem ganzen Crash, niemand ist zu Schaden gekommen, alles okay. Und diese Stagen, die werden dann ausgetauscht oder sind ausgetauscht worden. Ja. Das Risiko ist halt zu groß, die Faser kann halt beschädigt sein, aber da haben sie auch Hilfe bekommen. Die unterschiedlichen Teams halten da auch intensiv zusammen. Soweit ich weiß, kommt, glaube ich, deren neuer Outrigger, weil das sind genormte Teile, Mast und einige Teile vom Rig sind genormte Teile, die man austauschen kann. Und das passt dann wiederum zueinander. Und ich glaube, der neue Outrigger oder der Austausch-Outrigger oder die Decksaling, wie man sie auch nennen kann, kommt von Akea Paprec. Also das ist auch, das passt dann auch. Und die unterstützen sich alle schon sehr, sehr intensiv, weil alle wollen gerne, dass 7 Boote wieder in Portsmouth starten können.
Ja. Zum Schluss muss man sagen, wenn man auf Mediazahlen guckt, und das ist ja extrem wichtig für solche Rennen, weil im Grunde ist es ein Schaulaufen für die Firmen, die dahinter stecken, und dann passiert so ein Unfall und die Mediazahlen schnellen nach oben. Das ist ja irgendwie auch vom ganzen System her totaler Mist, aber es ist so, ne?
Ja, es ist natürlich, man muss es sagen, also Crash and Burn finden die Leute immer am tollsten.
Ja.
Eigentlich schade. Aber am Ende des Tages, es entwertet nicht die Leistung der Leute, die diese Rennen segeln.
Nee, absolut nicht, klar.
Wer den Start dann weiter verfolgt hat und gesehen hat, wie Biotherm und Akea Paprec da aus dem, also Paprec Akea aus dem Start rausgedonnert sind, das ist schon beeindruckend. Das sind schon tolle Boote, das sind schon beeindruckende Boote und das macht halt Spaß, auch das Rennen zu verfolgen, weil es ist einfach spannend und das bleibt natürlich nicht aus. Solche fatalen Schäden können natürlich passieren. Ich war auch schon an einem Crash beteiligt, da sind wir mit zwei großen J-Class-Yachten ineinander gefahren. Und das war hyperdramatisch. Den findet man auch im Internet, den Crash. Und das war auch nicht lustig. Und da hatten wir allerdings auch zwei Verletzte zu beklagen. Das war nicht lustig. Und die J-Class sind ja die Repliken der America's Tap-Yachten aus den 30er Jahren. Und da sind zweimal 180 Tonnen ineinander genagelt. Das war überhaupt nicht lustig. Aber das ist auch viral gegangen. Leider ist es so.
Ja. Tim, du bist jetzt in Sassnitz. Es geht weiter zur GP. Aber du wirst vermutlich das Ocean Race auch weiter verfolgen. Wirst du irgendwann nochmal wieder als Kommentator dabei sein?
Ja, wir machen, also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Wir machen im NDR jeden Mittwoch die nächsten 6 Wochen einen halbstündigen Stream. 13 Uhr und da werden wir dann die Etappen analysieren und werden uns darüber austauschen, wie der Stand ist, wie die Boote gegeneinander segeln und werden da das Rennen definitiv verfolgen bis zum Schluss, wenn die Yachten dann im September in Boca Bay in Montenegro durchs Ziel fahren.
Bist du irgendwo dabei nochmal? Irgendwie in Nizza oder Boca Bay oder?
Nein, da gehe ich nicht von aus. Das nicht, aber wir werden es aus Hamburg machen, aber ich werde das Rennen natürlich intensiv verfolgen, logischerweise. Ne? Völlig klar. Da bleibt man ja dran.
Ja, klar. Wann gehst du wieder aufs Wasser? Wann fährst du mal wieder ein Rennen?
Ah, das wird wahrscheinlich im September sein, wenn wir mit dem Rennen hier, also mit dem Rennen durch sind, sozusagen, wenn meine Kommentatorentätigkeit erstmal dann ruht. Und dann werde ich im September in Südfrankreich wahrscheinlich die nächste Regatta segeln. Also das so wie es im Augenblick sich darstellt.
Tim, vielen, vielen Dank. Spannend. Wir sind alle sehr gespannt auf das Ergebnis, was wir natürlich dann auch kundtun werden. Und alle, die mehr dazu wissen wollen, es gibt auf yacht.de ganz viele Bilder und Filme auch zu diesem Unfall, dass ihr euch alle selber vielleicht mal angucken könnt, wie es überhaupt passieren konnte. Und das ist spannend. Und ja, es ist im Grunde gar nichts passiert. Alle sind vermutlich dann ab Sonntag in Portsmouth wieder beim Rennen dabei und das ist gut so. Tim, danke.
Wunderbar. Vielen Dank auch und ciao, ciao.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.